Vorstöße und Ruhepunkte. Bamberg und Berlin, Dezember 1943 bis März 1944. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1943 kommt Klaus Graf Stauffenberg bei seiner Familie in Bamberg an. Plötzlich steht sein Dienstwagen, ein Mercedes 170V, vor dem Haus in der Schützenstraße. Der Anblick eines Autos, das in dieser Zeit noch die Erlaubnis zum Fahren hat, man erkennt es am leuchtend roten Winkel auf dem Nummernschild, ist selten genug. Dass dieses Auto auch noch den Vater bringt, mit einem Gefreiten als Chauffeur, das ist für die Kinder die größte Überraschung. Die Mutter hat vorher nichts verraten. 3 Tage kann Stauffenberg nun bleiben. Zu diesem Zeitpunkt wohnt Gräfin Stauffenberg mit den Kindern nun schon einige Wochen in dem repräsentativen Gründerzeitstadthaus ihrer Eltern an der Kreuzung Schützen- und Amalienstraße in einer ruhigen Wohngegend mit bürgerlichen Mietshäusern. Der sandsteinfarbene Bau hat einen hübschen schmiedeeisernen Balkon zur Nordseite. Ein steinernes Relief über der Eingangstür bildet die Wappen der Lerchenfels und der Stauffenbergs ab. Letzteres zeigt 2 löwenähnliche Wesen mit 4 geteilten Schwänzen, die in der Wappenkunde Pardel genannt werden. Die Lerchenfels wohnen im 1. Stock, Nina und die Kinder im Erdgeschoss. Der alte Baron ist schon länger schwer krank, Nina hilft ihrer Mutter. Das ist auch ein Grund, warum sie aus Lautlingen weggezogen ist. Berthold, der Älteste, hat sein eigenes kleines Zimmer. Die anderen 3 Geschwister teilen sich einen großen Raum. Zum Haushalt gehören auch Esther, das Kindermädchen, und eine Haushaltshilfe aus der Ukraine. Berthold und Heimeran gehen auf die Fischereigrundschule, direkt neben der auf Holzpfählen erbauten mittelalterlichen Fischersiedlung am Ufer der Regnitz, liebevoll Klein Venedig genannt. Nina hat den Buben genau vorgeschrieben, welchen Schulweg sie laufen dürfen, nämlich auf keinen Fall an der Hauptstraße entlang, die sie für zu gefährlich hält. Diese Hauptstraße ist die lange Straße, die damals jedoch Adolf-Hitler-Straße heißt. Spuren der Nationalsozialisten finden sich auch an anderer Stelle im Viertel. Die jüdische Synagoge, die ganz in der Nähe des Lerchenfeldschen Hauses stand, wurde schon in der Pogromnacht 1938 gebrandschatzt und ist inzwischen abgerissen. Wenn Fliegeralarm ausgerufen ist, werden die Schulkinder nach Hause geschickt. Aber in dieser Zeit bleibt die Stadt von Luftangriffen fast ganz verschont. Die Familie feiert nun ein Weihnachtsfest, bei dem Ninas schwäbische Springerle weiße Anisplätzchen, auf die sie verschiedenste Figuren als Relief aufprägt, eine wichtige Rolle spielen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag besucht die ganze Familie die Messe in der Martinskirche am Grünen Markt, die mit der Familiengeschichte verbunden ist. Ein Bischof von Stauffenberg hat sie im 17. Jahrhundert erbaut. Die Kinder werden streng katholisch erzogen. Der sonntägliche Kirchenbesuch ist Pflicht. Nina selbst ist evangelisch und kommt nur zu besonderen Gelegenheiten zur Messe mit, aber sie achtet sehr darauf, dass die Kinder gläubig im Sinne des Vaters aufwachsen. Berthold ist in Lautlingen sogar Ministrant gewesen. Berthold, Heimeran, Franz Ludwig und Valerie bekommen von den Eltern nie ein schlechtes Wort über Hitler zu hören, eine naheliegende Vorsichtsmaßnahme. Wie fast alle Altersgenossen spielen die Jungs den Krieg im Kinderzimmer nach. Selbstverständlich verkörpern sie die deutschen Helden. Dabei helfen die damals populären Elastolin-Figuren, die es von Soldaten aller Waffengattungen gibt. Auch die sogenannten Neuruppiner-Bilderbögen, melodramatisch überhöhte Propagandazeichnungen des Kriegsgeschehens, sind bei den Stauffenberg-Söhnen beliebt. Alle, die Klaus Graf Stauffenberg bei solchen Familienbesuchen erlebt haben, berichten von seiner Fähigkeit, die Anspannungen des Kriegsgeschehens und der Arbeit im Widerstand vollkommen abzuschütteln. Die Kinder haben ihn als einen lachenden Vater in Erinnerung und sie versuchen ihrerseits, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Nina beschwert sich sogar öfter darüber, dass ihr Mann immer nur engelhafte Wesen zu Gesicht bekommt, während sie das Gefühl hat, dass sie sich im Alltag mit der störrischen Brut herumschlagen muss. Im neuen Jahr verstärkt Stauffenberg seine Bemühungen in Berlin, einen Attentäter zu finden, und Ende Januar gibt es wieder Grund zur Hoffnung. Der nächste Rekrut für die Tat heißt Ewald Heinrich von Kleist. Der 21-jährige Leutnant gehört zum Freundeskreis der Adjutanten Heften und Clausing und hat schon als Kind erlebt, was Widerstand gegen die Nationalsozialisten bedeutet. Er ist der Sohn eines monarchistischen Politikers und Hitler-Gegners der ersten Stunde, Ewald von Kleist-Schmenzin. Der war einer der wenigen, die Hitlers Mein Kampf seinerzeit tatsächlich gelesen hatten. Er stellte den Verfasser sogar persönlich zur Rede, was die unklaren Stellen betraf, zog die offensichtlichen Schlüsse und wurde zum unerbittlichen Warner. Hitlers erster großer Mordaktion 1934 entging er nur durch Flucht. Sein Sohn wurde als 11-jähriger Zeuge, wie das Gut in Pommern von der SS umstellt wurde. Stauffenberg spricht nun mehrere Stunden mit dem jungen Soldaten über die Planung des Staatsstreichs. Auslöser soll immer noch das Bombenattentat auf Hitler bei der geplanten Uniformvorführung sein. Kleist erkennt in seinem Gegenüber eine einzigartige Persönlichkeit, ein glühendes Herz, aber gepaart mit dem eiskalten Verstand eines Machers. Er erbittet sich einen Tag Bedenkzeit, fährt nach Pommern und fragt den Vater um Rat, in der Hoffnung, der werde abraten. Die Antwort aber kommt ganz ohne Nachdenken. Wer in einem solchen Augenblick versage, werde seines Lebens nicht mehr froh. Also stellt Kleist sich zur Verfügung. Der Termin, an dem er zu Hitler geschleust werden soll, kommt dann aber ein weiteres Mal nicht zustande und wenig später gibt Stauffenberg die Idee mit der Uniformvorführung auf. Am 20. Juli 1944 wird Kleist jedoch in der Bendlerstraße sein und dort als bewaffnete Hilfskraft sehr gute Dienste leisten. Noch ein weiteres Mal findet der Anschlag beinahe statt. Diesmal ist es wieder Treskow, der einen Attentäter rekrutiert. Rittmeister Eberhard von Breitenbuch, 33. Als Ordonnanz des neuen Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte begleitet er diesen am 11. März 1944 in Hitlers Hauptquartier. In der Hosentasche trägt er eine Pistole, die ihm sicherer erscheint als Treskows Sprengstoff. Eine Kugel für Hitler, die nächste für sich selbst. Der ausgebildete Jäger traut sich zu, die Nerven zu behalten. Doch an diesem Tag werden die Ordonnanzoffiziere gegen alle sonstigen Geflogenheiten nicht zur Lagebesprechung mit Hitler vorgelassen. 6 Stunden wartet von Breitenbuch im Vorraum und glaubt, jeden Moment verhaftet zu werden. Aber es geschieht nichts. Auch dieser Versuch bleibt unentdeckt.